schiefe Nase, der andere abstehende Ohren und die dritte Falten im Gesicht oder am Hals. So mancher Mensch ist unzufrieden mit seinem Aussehen und dann gibt es den Wunsch nach einer optischen Veränderung. Und genau darum geht es heute in einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts auf Herz und Nieren. Wir wollen sprechen über die Möglichkeiten, Risiken und vielleicht auch die Kosten von Schönheitsoperationen. Und dazu habe ich heute einen Experten im Studio, und zwar den Professor Dr. Omid Majdani. Herzlich willkommen, Professor Majdani.
Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann.
Sehr gerne. Wir kennen uns schon und unsere Hörer kennen Sie auch schon. Da kommen wir später nochmal ein bisschen zu, was wir schon alles besprochen haben. Aber heute soll es ja um Schönheitsoperationen gehen, warum Sie da jetzt der richtige Ansprechpartner sind oder der richtige Experte sind. Ist auch klar, denn Sie sind der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Aber was in unserem Fall jetzt heute viel wichtiger ist, Sie sind auch verantwortlich am Klinikum Wolfsburg für die plastische Kopf- und Halschirurgie. Und um die soll es heute gehen. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Ja, Professor Majdani, vielleicht können Sie erstmal kurz erklären, man sagt ja mal ästhetische Gesichtschirurgie. Was versteht man denn darunter eigentlich?
Nun, es hat wirklich mit der Ästhetik, also Schönheit, zu tun. Da steckt meistens kein körperbedingter Krankheitswert dahinter, sondern einfach der Wunsch, anders auszusehen. Und Ästhetik ist ja was sehr Subjektives. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der viele Menschen anders aussehen, hat der eine oder andere Wunsch, so zu aussehen wie die Nase kleiner, die Falten weniger, die Augenbrauen hohe, wie auch immer. Und das sind immer Wünsche, die jetzt, wo kein Krankheitswert dahinter steckt, dann sprechen wir von einem ästhetischen Eingriff im Großen Ganzen.
Mhm. Erklären Sie dann in dem Zusammenhang auch nochmal den Unterschied zwischen einer plastischen Chirurgie und einer kosmetischen Chirurgie?
Ja, die plastische Chirurgie ist eigentlich der Oberbegriff und beschreibt mehr oder weniger Eingriffe, die jetzt mit Veränderung von Aussehen am ganzen Körper, in unserem Fall jetzt Kopf und Hals, einhergehen. Und das unterteilt sich eben in Eingriffen, die vielleicht eine krankheitsbedingte Veränderung als Hintergrund haben oder eben auch zu einer funktionellen Besserung führen durch die Veränderung, die einhergeht mit einer Veränderung im sichtbaren Bereich des Körpers. Das wäre eine plastische, also typischerweise zum Beispiel, wenn jemand einen Tumor hatte, der Tumor resiziert wird und da entsteht ein Defekt. Das muss dann gedeckt werden. Und da kann man von anderen Körperregionen, die dann vielleicht weniger auffällig sind, Gewebe nehmen, transferieren, die Defekte, sei es jetzt unfallbedingt oder wie auch immer, oder tumorbedingt, dann decken und dann sieht das einigermaßen wieder, was wir Menschen als normal verstehen, aus. Das wäre jetzt typisch plastischer Eingriff. Mhm. Auch die ästhetischen Eingriffe fallen auch darunter, ohne dass eben entsprechend ein Trauma oder eben Tumorgeschehen oder andere Eingriffe dahinter liegen oder vielleicht auch funktionelle Störungen.
Hm. Und die Kosmetik, da geht es dann mehr um so Themen wie Verjüngung oder was kann man da allgemein zu sagen?
Also Verjüngung ist sicher immer ein großes Thema für viele Leute, die anfangen alt zu werden und das nicht so ganz akzeptieren wollen. Auch eine, sagen wir, Veränderung von kulturellem Stigma im Gesichtsbereich ist für viele ein Thema. Ich bin ja gebürtige Perser und komme aus dem Iran und da ist, glaube ich, sind viele Frauen eben entsprechend auch im Bereich der Nase operiert zum Beispiel, weil die an sich eben eine eher europäische Nase ohne Höcker wünschen. Mhm. Das hat per se keinen Krankheitswert, ist aber eben ein Wunsch, den viele Frauen aus der Region teilen. Also das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Mhm.
Okay, gut. Um vielleicht alle Hörer, die jetzt darauf warten, über was wir alles sprechen, gleich darauf vorzubereiten, was sie erwartet. Sie haben es gesagt, wir reden heute tatsächlich über Hals und Kopf, also ab Hals aufwärts. Also alle, die jetzt erwarten, dass wir über Veränderungen von Brüsten, Bauch und Po sprechen, die müssen wir leider ein bisschen enttäuschen, weil ihr Fachgebiet ist in erster Linie tatsächlich Kopf- und Halsbereich.
Ja, zumindest im ästhetischen Bereich. Ne? Mhm. Im plastischen Bereich, da machen wir auch viel. Da gibt es auch Fälle, wo wir zum Beispiel Haut von Unterarm nehmen und das im im Mund reinnähen, damit die Schluckstörungen nach Tumorresektion dann nicht auftreten. Also es gibt durchaus Eingriffe, wo wir an anderen Körperteilen etwas rausnehmen, wir nehmen Bauchfett raus und machen damit Körperhöhlen, wie zum Beispiel Ohr zu, wenn das eben operiert wird.
Okay.
Aber darum geht es heute nicht.
Genau. Also bei uns geht es heute vor allem um die Veränderungen, die oberhalb des Halses oder am Hals stattfinden. Erstmal ganz allgemein gefragt, was sind denn so Ihre, sagen wir mal, Ihre Top 3 der Operationen, der Schönheitsoperationen, die so in Ihrem Tagesgeschäft vorkommen?
Also ich würde es ja generell so ein bisschen unterteilen in Operationen und Behandlungen. Mhm. Bei den operativen Eingriffen sind die häufigsten Operationen, die wir machen, sicherlich die Rhinoplastik, also Nosejob, dass man eine Veränderung von Nasenform hat, dann Blepharoplastik bzw. Augenlider, also Schlupflider oder eben Tränensäcke, Ober- oder Unterlider, und dann Facelift, letztendlich für mehr Faltenbildung im Gesichtsbereich, die man, oder auch im Halsbereich und Doppelkinn, die dann kombiniert behandelt werden meistens. Ein Zwischenbereich, der vielleicht relativ invasiv sein kann, aber jetzt ohne Narkose relativ gut vertragen wird und kein richtiger Eingriff ist, ist dann auch die Laserbehandlung, die wir eigentlich auch sehr häufig anbieten. Laser Resurfacing mit so einem CO2-fraktioniertes Laser, wo man einfach 40% von der Haut einfach verbrennt und dann neue Haut nachwächst. Das ist jetzt, man erholt sich davon sehr, sehr schnell, aber ist jetzt auch semi-invasiv. Und dann gibt es aber Behandlungen, die typischerweise auch viele andere Kollegen anbieten, wie zum Beispiel konservative Behandlung von Falten, jetzt mit Botox oder jetzt mit Filler, Hyaluronsäure oder mit Fäden. Das machen wir auch sehr viel, wenn man, sagen wir jetzt, noch nicht so viele Falten hat im Gesicht und möchte mit Widerhaken, Fäden die Falten nach oben ziehen. Bei Kindern kommt da auch die auch das Anlegen der Ohren bei abstehenden Ohren häufig vor. Ja, und viele junge Frauen wollen dann eben entsprechend auch entsprechende Lippenveränderungen haben, jetzt mit Hyaluron. Also das sind so die Sachen, die wir alle anbieten.
Ja.
In unserem Alter vielleicht auch für, sag ich mal, Haarwachstum, jetzt nicht im Sinne von Haartransplantation, das biete ich zumindest nicht bislang an, aber jetzt mit Eigenblutbehandlung, da kann man eben auch sehr viel erreichen, vor allem eben auch Anregen von Haarwachstum.
Haben Sie schon ganz schön viel vorweggenommen jetzt und viel angesprochen.
Ich habe das nur benannt.
Na, alles gut. Ich wollte nur sagen, erstmal ganz allgemein angesprochen, was Sie auch anbieten oder was Sie auch machen im Klinikum Wolfsburg. Ich würde ganz gern ein paar Punkte einfach nochmal rausgreifen und vielleicht auch ein bisschen vertiefend eingehen, die auch sehr häufig sind. Zum Haarwachstum stelle ich vielleicht nachher noch eine persönliche Frage, ob das bei mir noch hilft. Aber erstmal soll es ja um unsere Hörerinnen und Hörer auch gehen. Sie haben die Nase angesprochen, eines der häufigsten, eine der häufigsten Merkmale, die verändert werden sollen. Da gibt's ja zum einen die ästhetische Komponente, aber auch eine medizinische Komponente. Also ich weiß, ein Freund hat sich mal die Nasenscheidewand begradigen lassen, weil er schlecht Luft bekommen hat. Machen Sie sowas auch? Und erzählen Sie doch mal kurz, was bei der Nase, was es da für Möglichkeiten gibt und was Sie dort machen und wie Sie ihren Patientinnen und Patienten auch, sagen wir mal, vorher, nachher zeigen können, wie das Ergebnis aussehen könnte.
Ja, durchaus. Also wenn es um funktionelle Verbesserungen geht, dann steht ja dann die Nasenatmung und Riechen im Vordergrund. Das sind Eingriffe, wo nicht genügend Luft durch die Nase gehen und sehr, sehr häufig ist das eben eine Folge dessen, dass innerhalb von Nasenscheidewand vielleicht verbogen ist, die Nasenmuscheln vergrößert sind oder Polypen da sind. Das ist der klassische Bereich für Nasen- und Nasennebenhirnchirurgie, die ja eigentlich wenig ästhetische Auswirkungen hat, sondern eben endonasal, also durch die Nase operiert wird und hat meistens keine Auswirkungen auf eine Nase.
Aber eine
die Lebensqualität
Nasen, genau,
enorm also das erhöhen ist, kann. Das ist unser Tagesbrot, was sehr häufig auch bei uns auch gemacht wird. Es gibt aber auch Fälle, wo abstruse Nasenformen als Folge von Unfällen zum Beispiel passieren, extrem schief Nasen oder eben gebrochene Nasen, die dann hackenförmig aussehen, mal oben nach rechts und dann wieder nach links. oder zusammengefallene Nasenflügel durchaus von außen zu sehen. Aber man muss dann, wenn man diese Formfehler korrigiert, auch nach innen und nach außen eingreifen. Das heißt, wir würden in dem Fall sowohl die Nase von innen richten, damit da besser Luft geht, aber man muss dann eben von äußerlichen Veränderungen da sprechen. Das sind Fälle, wo wir dann auch vorher die Krankenkassen fragen und darum bitten, die Kosten zu übernehmen, und dann kommt es dann auf den Kostenträger an, ob die zustimmen oder nicht. Mhm. Das sind aber eher seltene Fälle. Viele Leute sind auch der Meinung, dass die äußere Nasenform unbedingt verändert werden muss, damit sie besser Luft kriegen. Das ist meistens nicht der Fall. Es sei denn, es liegt, wie gesagt, eben eine durchaus von außen nach innen gehende Veränderung vor.
Die Frage, wie können Sie Ihren Patienten das zeigen? Also Sie können ja eine Aufnahme vom Ist-Zustand machen, und haben Sie heutzutage durch Computerprogramme die Möglichkeit, ja, den Patienten das aufzuzeigen, wie es im Idealfall aussehen könnte, beziehungsweise vielleicht auch, welche Vorstellungen die Patientinnen und Patienten haben und wo Sie sagen, das kann ich machen, das kriege ich irgendwie hin und das nicht. Muss man sich das so vorstellen?
Da muss man vorsichtig sein. Wir haben ein Simulationsprogramm und simulieren das auch. Mhm. Meistens, muss man dazu sagen, ist die Simulation auf einen, weil wir eben nicht die Möglichkeit, eine 3D-Simulation im Klinikum haben, sondern nur 2D, sind die Möglichkeiten der Simulation von vorne ein bisschen schwierig, weil das Foto in 2D, ob Sie das jetzt in die Tiefe reindrücken oder sich kaum verändert. Da eignen sich eher seitliche Aufnahmen. Da sieht man es immer am besten. Und da unterteilt sich so eine Nasenoperation vor allen Dingen in zwei Bereichen. Erstmal Nasenrücken, ob da die Höhe stimmt, ob da die Form gerade ist, eher einen Schwung haben soll oder eben ein Hocker da besteht. Und das kann man sehr, sehr gut einfach da simulieren, indem man einfach die Strukturen mit entsprechendem Computerprogramm hin und her schiebt und simuliert, wie es aussehen könnte. Zweiter Anteil ist die Nasenspitze. Die kann ein bisschen kleiner, ein bisschen größer oder eben weiter nach innen oder nach außen sein und auch in der Höhe, also quasi Richtung Boden oder Richtung Himmel gehen. Dazwischen gibt es eben viele, viele Möglichkeiten. Und da diese, sagen wir, schlecht in Worte zu fassen sind, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten, ist es für mich immer ganz gut, wenn ich dann vor allem eine seitliche Aufnahme habe und versuche mal rauszufinden, was ist eigentlich der Wunsch. Und dafür dienen eigentlich auch die Programme. Man darf ja nicht vergessen, als Arzt oder als Chirurg ist unsere Aufgabe hauptsächlich, die Strukturen auseinanderzubringen und so zusammensetzen, wie wir uns das vorstellen. Das Heilen passiert ja eigentlich durch den Patienten hinterher im Verlauf. Mhm. Das heißt, eine komplette Kontrolle über so ein OP hat ja kein Chirurg, sondern wir können eigentlich durch die Techniken, die wir haben, da gibt es unterschiedliche Techniken, sowohl für Nasenrücken als auch für Nasenspitze, dann eben entsprechend so vorzugehen, dass wir das, was der Patient wünscht, dann versuchen umzusetzen. Und das ist das, was mir hilft. Ich habe immer, wenn ich mit dem Patienten spreche, versuche ich mal rauszufinden, was will er. Dann versuche ich als erstes rauszufinden, ist es auch das, was ich möchte und was kann. Denn wenn das jetzt nicht irgendwas ist, wo ich das gut finde, dann mache ich es meistens auch nicht. Mhm. Und dann versuche ich dann auch in dem Moment schon mir überlegen, was muss ich hier tun? Also die ganzen unterschiedlichen OP-Techniken, die man für jeden Bereich hat, das sind ja für jede Region unterschiedlich, und das geht schon in meinem Kopf durch. Ich mache mir schon so einen Plan, das muss ich zuerst machen, so ähnlich wie ein Architekt mal denkt, das wird jetzt hoch, da muss die Wände unten dicker sein als oben. So ähnlich denkt auch ein Chirurg, der dann an Strukturen innen denkt. Wie muss ich dann innen drin Knochen, Knorpel auseinandernehmen, schleifen, verdünnen, brechen, zusammensetzen. Okay. Und solche Gedanken macht man sich. Und dafür sind diese Simulationsprogramme sehr gut. Ne? Sehr viele wollen zum Beispiel nur die Nasenspitze verändert haben, weil sie eine Brille tragen und knöcherne Strukturen gar nicht verändert haben möchten. Wie auch immer, gibt es ja unterschiedliche Veränderungen. Und es geht halt auch nicht immer darum, dass die Nase so wird, wie ich das will, sondern letztendlich gibt Patient das vor, wie er das haben möchte. Und dafür ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool. Mhm.
Im besten Fall muss er ja auch zufrieden sein, der Patient, weil er hat ja eine gewisse Vorstellung, wie es aussehen soll.
Auf jeden Fall muss man aber sagen, man kann das, was man am Computer umsetzt, sicher nicht dem Patienten garantieren, dass es so wird. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Medium, wo ich projiziere, was ich mir vorstelle, aus dem, was ich kann. Und der Patient sagt, ob er das sich auch so vorstellt, ist trifft auch sehr, sehr oft hin, aber man kann es nicht garantieren, dass es immer so ist.
Kommen denn da auch mal Patientinnen oder Patienten zu Ihnen, die vielleicht ein Foto oder ein Poster von einem Prominenten oder einer prominenten Persönlichkeit haben und sagen, genau so wie diese Schauspielerin oder dieser Rennfahrer oder was auch immer, so möchte ich aussehen? Gibt es sowas auch?
Gibt's eigentlich in der Tat nicht so häufig, Gott sei Dank, weil das ist so das, wo man sagen muss, das ist eigentlich für mich nicht machbar und das ist eigentlich auch für die Patienten meistens enttäuschend, wenn sie dann mit einer ganz genauen Vorstellung reingehen, die man ja operativ so nicht umsetzen kann. Wir können ja jetzt nicht aus einem Menschen einen ganz anderen Mensch machen. Trotzdem sehr hilfreich, wenn ich weiß, was der Patient eigentlich, sagen wir mal, die Differenz zwischen dem Gesicht, was ich vor mir habe von dem Patienten und das Bild, dann sehe ich, okay, da geht es jetzt um Nasenrücken, da geht es um die Spitze, die ist jetzt bei dem Patienten zu tief, muss höher oder irgendwie. Aber es gibt Sachen, die man auch nicht ganz beeinflussen kann. Mhm. Ne? Also vieles ist, wenn die Nase so groß ist, dass man da mit Schneiden im Gesicht arbeiten muss, um die Nase zu verkleinern, dann wird man es eher nicht tun, weil es ja nicht darum geht, dass man dieses Bild reproduziert, sondern es geht ja darum, dass man am Ende doch ein ästhetisches Ergebnis hat, was ansprechend ist. Und für mich persönlich ansprechend ist irgendwas, was man hinterher eigentlich nicht als operiert ansieht. Mhm. Das ist jetzt meine Vorstellung. Es gibt andere Chirurgen, die es anders sehen, die wollen, oder auch Patienten, die genau das zeigen wollen, dass sie operiert sind. Die wären wahrscheinlich bei mir eher falsch.
Ja, finde ich persönlich aber eigentlich auch ganz sympathisch. Also kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde mit Ihnen gerne einmal so ein bisschen durchs Gesicht gehen noch. Die Nase haben wir angesprochen. Es gibt ja noch, alles werden wir nicht besprechen können, aber viele Möglichkeiten. Aber Sie haben es gesagt, die Augen zum Beispiel, Schlupflider. Skizzieren Sie doch mal, was Sie bei den Augen noch für Möglichkeiten haben, Patienten zu verschönern.
Insgesamt ist es ja ein Problem von Gesichtshaus, die eingeschlossen ist die Lider, die dann einfach im Laufe des Lebens einfach sich verbreitern, aber das Gesicht oder der Kopf wird ja nicht größer, sodass wir einen Überschuss an Haut haben in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt über die Augen sprechen, betrifft das eben Ober- und Unterlider. Da sind zwei Punkte immer, sowohl bei Ober- als auch Unterlider, die im Vordergrund stehen. Einmal die überschüssige Haut und einmal das Fettgewebe, was vorher im Auge war, die dann durch Einweichung von Gewebe, was das Fett im Auge hält im Laufe des Alters, dann auch etwas heraustritt. Also so kleine Fettpolster, die meistens so zwischen Auge und Oberlid dann nach vorne treten. Und das beides ist Ziel der Operation. Und was dazu eigentlich noch kommt, ist dann auch die Lage von Augenbraue. Sehr häufig ist dann auch so, dass der Stirn natürlich dann auch wächst. Man merkt es an den Falten, die man hat. Das hatte man ja vorher nicht, weil da weniger Haut da war. Und wenn die Augenbrauen etwas tiefer kommen, dann drücken sie natürlich von oben auf Oberlid. Und dann ist natürlich mit Vorsicht ranzugehen, wir können nicht so viel Oberlidhaut entfernen, dass das Oberlid letztendlich an Augenbraue hängt. Das heißt, ein Teil der Operation, oder sehr häufig ist das, vor allem wenn die Leute jetzt nicht extrem alt sind, ist sehr gut machbar, indem man tatsächlich nur Oberlid operiert. Und da reden wir tatsächlich über eine Hautentfernung von einer Länge von vielleicht 2,5 Zentimeter und eine Höhe oder eine Breite dann in dem Fall von, sagen wir, zwischen 1 Zentimeter und 12 Millimeter, sowas. Mhm. Dann kommt da sehr viel Haut weg und dadurch sind diese Schlupflider, diese extra Falte dann, die dann entsorgt wird, so dass das Auge immer noch gut zugeht. Und da geht man auch nochmal diese Fettpolsterchen, die austreten, auch die werden im OP aufgesucht und mit entfernt, sodass eben ein schönes, jung aussehendes Bild dann sich ergibt. Mhm. In Unterlider, wenn ich kurz darauf eingehen soll,
ja, bitte.
Ist es halt, operieren wir hier eher so amerikanische Art, nämlich nicht durch einen Schnitt am Unterlid, sondern letztendlich zwischen Unterlid und Auge wird ein Schnitt von innen gemacht und das Fettgewebe reponiert und die Haut drüber gelasert, sofern es geht. Manchmal ist so viel Hautüberschuss, dass wir auch Haut entfernen müssen, dann wird es gemacht. Das Problem, was sich ergeben kann in seltenen Fällen, wenn man dann die Haut tatsächlich, die überschüssige Haut schneidet, ist, dass sich ein sogenanntes Ektropium ergeben kann. Das ist, wenn Unterlid wie so ein Glas einfach so ein bisschen rüberhängt, wo ein Abstand zwischen Unterlid und Augenbulbus, also Augenball, sich ergeben kann, wo sich dann Tränen sammeln. Das ist eine Folge dessen, dass die Muskeln, die dahinter sind, bei der Operation geschädigt werden und das nicht mehr zusammenziehen. Damit das nicht passiert, lasse ich dann Unterlid komplett intakt, fasse es gar nicht an, gehe drunter und dann reponiere ich das Fett, was dann das quasi diese Trennsäcke machen. Mhm. Und dann bleibt das, diese überschüssige Haut, die dann vielleicht kleine Streifen entfernt werden, der Rest dann mit Laser behandelt wird. Mhm. Und das wird auch ganz schön.
Okay. Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers, wichtige Funktion, aber Sie haben es gerade auch gesagt, manchmal haben wir dann plötzlich an manchen Stellen zu viel Haut und das betrifft ja zum Beispiel auch den Hals oder das Gesicht. Was haben Sie da für Möglichkeiten, wenn Menschen sich da auch eine Hautstraffung, Hautverjüngung wünschen? Was ja. können Sie da machen?
Nun, auch da gibt es unterschiedliche Methoden, chirurgisch oder eben eine konservative Behandlung. Im konservativen Bereich würde ich sagen, vieles hängt davon ab, dass man vielleicht auch durch zum Beispiel durch eine Botox-Behandlung die Entstehung von Falten schon mal vermeidet. Ne, vieles passiert ja durch die Muskulatur, Gesichtsmuskulatur, Mimikmuskulatur im stillen Bereich, Zornfalten oder seitliche Augenbereich, Krähenfüße, die dann einfach durch die Muskeln, die sehr aktiv sind, hier zu Falten führen.
Wenn es Lachfalten sind, ist es doch aber eigentlich was Schönes.
Das ist immer subjektiv. Das ist auf keinen Fall sollte man irgendeinem Patienten das mal anraten, wer es nicht haben will. Das ist gar keine Frage. Das ist, wir sind ja so wie Radiologen. Kein Mensch geht zum Radiologen und sagt, ich will ein Bild haben. Die werden dahin geschickt, weil die ein Problem haben. Und so ist es bei uns. Die Patienten kommen und sagen, ich will das anders haben. Aber nur weil ich das kann, heißt ja nicht, dass es gut ist, sondern das bestimmt der Patient. Ganz klar. Und wir sind hier nur die Arbeit, die es umsetzt. Mehr ist es nicht. Im Hautbereich, im Gesichtbereich kann man eben auch diese Falten, wenn die nicht da sind, also protektiv mit Botox behandeln oder eben im früheren Bereich, wenn tiefe Falten da sind oder vor allem im Gesichtsbereich diese Marionettenfalten, die dann von Unterlippen runterziehen oder zwischen Nase und Ohr und Oberlippe die Falten, die kann man eigentlich mit Widerhakenfäden sehr, sehr gut behandeln. Da bewegt man, die haben diese, das sind ganz normale chirurgische Fäden, die haben aber sehr viele Fischfang-ähnliche Widerhaken eingebracht an beiden Seiten. Und wenn man die reinsetzt, kann man quasi die Haut festziehen, also so ein bisschen bügeln. Und und da muss man eben sehen, welche Hautteile sind mehr beweglich und welche weniger. Vor allem jetzt Region ums Ohr rum, da hat man viel Knochen, da ist die Haut weniger beweglich. Mhm. Und dann wird man die Haut in den Bereichen auch so ein bisschen an Wangen, wenn manchmal an der Wange seitlich die Haut unterhalb von Unterkinn ein bisschen runterhängt, da kann man mit dem Faden von oben vor dem Ohr anfangen, da hingehen und das hochziehen. Das wird eigentlich, das funktioniert sofort und man hat eben kein Downtime und das funktioniert eigentlich sehr gut und die Falten sind dann erstmal weg.
Sie haben das Botox gerade angesprochen. Ja. Das kennt man ja umgangssprachlich unter dem Begriff Botox. Es ist ein Nervengift, das eigentlich, ich habe es nachgeguckt, Botulinumtoxin heißt, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Perfekt.
Da hört man ja auch, oder ne, wenn man das so wahrnimmt, ist das ja eigentlich immer negativ besetzt. Wie sehen Sie das?
Also wir machen das ja sehr oft und wir haben kaum, noch nie mal die Komplikationen gesehen. Was nicht heißt, dass gar keine Komplikationen auftreten können. Es ist ein Toxin, der tatsächlich die Muskulatur, in der es dann eben auch eingespritzt wird, tatsächlich auch für eine Zeit lang lähmt. Meistens hält die Wirkung 4 bis 6 Monate. Das hemmt dann auch die Funktion der Muskulatur in dem Bereich. Man muss natürlich aufpassen, dass nicht in Gefäßen eingespritzt wird, damit es jetzt nicht den ganzen Körper Probleme auslöst. Und man muss dann auch sehen, die Muskeln, die dann, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Muskel lahmlege? Ne? Wenn ich jetzt direkt oberhalb vom Augen mache, dann geht das Auge nicht mehr auf. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Oder die Augen sind dann vielleicht dann hinterher unterschiedlich groß. Auch das wäre jetzt kontraproduktiv. Das heißt, es gibt Regionen, da wird man trotz Falten nicht einspritzen. Und es gibt Regionen, da kann man eigentlich relativ sicher, zumindest anhand der Erfahrungen, die wir haben, sagen, da passiert lokal eben was, aber systemisch eigentlich wenig. Es wird ja sehr oft gemacht und da gibt es kaum Nebenwirkungen, auch dauerhaft nicht.
Okay. Was man ja auch hört oder sieht bei manchen Menschen ist, dass sie die Lippen verändert haben. Ja. Meistens werden die etwas vergrößert. Wird da auch was reingespritzt, beziehungsweise was wird das, ja, was da reingespritzt?
Da gibt es zwei unterschiedliche Methoden. Man kann einfach so Fäden reinmachen. Die sind weniger wirksam, aber für Leute, die kein Hyaluron haben. Und ansonsten wird, sagen wir mal, wenn man das nicht operativ eingeht, mit Hyaluron gemacht. Diese Entenlippen, das ist jetzt kein Fall für mich. Diese übertriebene Lippen, das mag ich persönlich nicht und denke auch nicht, dass ist jetzt auch nicht Ziel meiner Arbeit, weil irgendwann sieht es auch nicht mehr natürlich aus. Mhm. Dennoch gibt es viele Leute, vielleicht in meinem Alter, aber auch vielleicht auch in jungen Leuten, die einfach zu wenig Lippen zur Schau stellen können, die, sagen wir, unter Norm ist. Und da kann natürlich Hyaluron sehr gut helfen. Man muss für Lippen nur sagen, wir bewegen ja Lippen am meisten. Kein Muskel arbeitet so viel wie Kaumuskulatur und die Lippen zusammen, weil wir den ganzen Tag sprechen, essen, atmen. Und dadurch ist natürlich die, ich nenne es mal Resorption, also die Aufnahme von Hyaluron durch Körper und Abbau ist natürlich gesteigert, sodass man hier in dem Bereich wahrscheinlich oft das einspritzen muss als sonst im Gesicht oder anderen Körperpartien, weil jedes Mal, wenn man es einspritzt, immer ein Teil zurückbleibt, aber nicht so viel. Und es gibt natürlich diese Dauer-Hyaluron, die dann auch Silikonanteil haben. Davon möchte ich warnen, das mache ich nicht. Denn es sollte schon, sagen wir, so natürlich wie möglich sein, die Produkte, die man einspritzt, hochwertige Produkte, sollte man da nehmen. Da muss man aber auch damit rechnen, dass ein Teil davon nach einigen Monaten weg ist und erst nach einigen Versuchen die endgültige Form, die man haben möchte, dann auch wirklich über längeren Zeitraum beibehalten wird. Ist aber auch individuell sehr unterschiedlich.
Über was für einen Zeitraum reden wir da? Weil
sagt, also es gibt Leute, die machen das zum Beispiel 3 oder 4 Mal alle 3 Monate, bis sie soweit sind, dass die Lippenform so ist, wie die es machen. Aber ich kenne auch Leute, die haben es vor 2 Jahren gemacht und haben es immer noch.
Okay.
Also auch Abbauprozess für Hyaluron ist von Person zu Person.
Aber irgendwann muss man es nochmal auffrischen.
Man nicht muss so es nicht. Also manche Leute haben ganz die Vorstellung, dass einfach nur ein bisschen mehr Lippe da ist und dann machen sie einmal und sind zufrieden. Und ich kenne viele Leute, die dann auch nach 2 Jahren immer noch zufrieden sind. Nee, ist gut. Mhm. Aber wenn man, sagen wir richtig, hervortretende, große, auffällige, herzförmige Lippen haben möchte, dann muss man auch viele Milliliter reinstecken. Das wird dann auch teuer und dann muss man es halt wiederholen. Oder eben auf Produkte mit haltbaren Mitteln zurückgreifen, was nicht gut ist. Aber wenn man 1 oder 2 Mal das macht, hat es meistens ein sehr gutes Ergebnis. Also so im Schnitt würde ich das sagen. Mhm. Kommen die meisten mit gut aus.
Okay. 3 Punkte würde ich gerne noch ansprechen. Ich weiß, wir könnten allein über das Thema, also so detailliert jetzt 1 Stunde reden oder noch länger, aber 3 Behandlungsmethoden würde ich gerne noch ansprechen. Zum einen das Thema abstehende Ohren. Ja. Wird das häufig schon bei Kindern auch korrigiert oder haben Sie da auch viele Erwachsene, die das erst im höheren Alter dann angehen?
Also die Kasse zahlt es meistens im Vorschulalter. Dann machen wir das natürlich, damit die Kinder, sagen wir, für den Fall, dass sie in Schule kommen und dann sind die Kinder so ganz grob zueinander gehänselt werden, dass das vermieden wird. Im Erwachsenenalter ist es dann auch so, dass das dann eine Privatleistung letztendlich wird. Wir machen es aber in jedem Alter. Meistens eher, würde ich sagen, sind das Jugendliche im postpubertären Alter, wo die Eltern früher von Anfang an sagen, damit habe ich kein Problem, aber dann eben nach dem Teenageralter die Leute sagen, nee, also ich bin jetzt auf Partnersuche und das möchte ich anders haben.
Okay. Zweiter Punkt, das Thema Narben haben Sie auch schon angesprochen. Es gibt unterschiedliche Gründe, wie es zu Narben kommen kann, sei es durch eine Verletzung, Unfall oder Akne, ist ja auch bei manchen Menschen ein Thema in der Pubertät. Auch solche Narbenbehandlungen nehmen Sie vor?
Ja, und zwar, wir haben ja einen sehr hochwertigen CO2-Laser, genau für solche Behandlungen. Nicht nur dafür, sondern nutzen das tatsächlich auch sehr oft für Ohrchirurgie und Tumorchirurgie. Dafür braucht man das auch. Aber wir nutzen natürlich auch die Gelegenheit, diese Narbenbehandlungen, aber auch jetzt Faltenbehandlung oder eben Laser Resurfacing für das ganze Gesicht anzubieten. Im Übrigen auch für die Finanzierung unserer Tumorpatienten. Und das funktioniert so, dass der Laser eigentlich sehr gut in einem Bereich, den man einstellen kann, zwischen 1 und 6 mm Kantenlänge in Quadraten bis zu 400 Punkte schießt. Und man kann dann einstellen, wie viel Prozent der Haut beschossen werden soll und wie tief das geht. Das macht man über die Lasereinwirkzeit und über die Wattzahl, die man einstellt. Man kann also relativ gut das auf die Hauttyp einstellen, junge, also eher junge oder ältere Haut, eher helle oder dunkle Haut. Kann man sehr, sehr gut eben entsprechende Eingaben da machen, damit es auch sehr individualisiert das wird. Und dann ist es so, dass die entsprechende Hautregion dann behandelt werden. Meistens führt es zu einer Schwellung für bis zu 3 Tagen, auch so ganz leichte kleine, wir reden über Mikrometer kleine Löcher, also man sieht es jetzt nicht als Loch im Gesicht an oder wird auch nicht ganz schwarz, aber es ist dann schon so, dass es sehr, sehr gerötet ist. Ich sag's immer so, wenn man in Griechenland ohne Sonnenschutz sich mal mitten im August dann 5 Stunden hinlegt, das ist richtig verbrannt. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass Fleisch rauskommt oder blutet oder so, dass überhaupt nicht. Und die Haut bleibt intakt.
Tut es ähnlich weh wie ein Sonnenbrand?
Bei der Behandlung ist es tatsächlich so, dass die Leute was aushalten müssen. Wir geben dann den zum Teil auch stärkere Mittel auch in die Vene, damit die weniger Schmerzen ertragen müssen, wird auch vorher mit Lokalanästhesie auch behandelt und dann ist es sehr erträglich, aber ganz schmerzfrei ist es nicht und hinterher eigentlich nicht. Also die Leute sagen, das ist in dem Moment, wo man die Behandlung durchführt, ist es eben unangenehm, etwas heiß und wir behandeln die dann schon mit hochpotenten Sedierungsmitteln, damit das auch gut läuft. Aber hinterher eigentlich nicht. Die sind geschwollen und nach 3-4 Tagen ist auch die Schwellung weg. Nach einer Woche sieht man kaum noch was. Nach 2 Wochen haben die eine sehr schöne rosa Haut, ganz neu, ganz frisch. Und die meisten, fast alle, die ich kenne, die machen die Behandlung wirklich sehr oft, sind sehr, sehr zufrieden im Nachhinein. Hat auch Langzeitwirkung, weil dann auch hinterher nach einigen Wochen dann auch dieses Hyaluron unter der Haut aktiviert wird. Also das ist eine schöne Sache, vor allen Dingen auch, wenn die Leute das in dem Alter, wo die Haut jetzt zu altern anfängt, das machen, so alle 1-2 Jahre einmal, dann haben sie langfristig, dann sehen sie mit 60 so aus wie 40. Das ist also hat langfristigen Effekt. Ja. Mhm. Denn ansonsten muss man ja an Facelift denken, was wir auch anbieten. Und bei Facelift ist das, werden wir dann aktiv, wenn die Falten so groß sind, dass man es jetzt mit Faltenbehandlung oder mit Laser da nicht mehr hinkriegt, also größere Falten. Und da muss man einfach nur die Haut eben an entsprechenden Regionen, die nicht sichtbar sind, direkt vor dem Ohr oder so, ein bisschen aufschneiden und dann nach entsprechender Tiefe das Gewebe zusammenziehen und zusammennähen. Das ist auch sehr effektiv, natürlich eher für älteres Publikum.
Okay. Eine letzte Behandlungsmethode will ich noch ansprechen, betrifft eher die uns Männer, also sie nicht so, wenn ich gucke, aber mich schon.
Mich auch schon.
Ist das Thema Haarausfall. Was für Möglichkeiten gibt's da und käme ich da für Sie auch noch in Frage? Oder ist das bei mir schon zu viel und da müssen wir schon über Transplantation reden?
Sie brauchen andere Kollegen.
Okay.
Also da bin ich überfragt.
Dann erzählen Sie doch mal, was Sie machen können.
Man kann ja da sehr viel Unterstützung auch durch dermatologische Behandlung haben oder eben, da gibt's ja Minoxidil-Haarsprays, die man nehmen kann. Was da auch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel diese Mesotherapie, die auch die Leute selber in den Bereichen durchführen können, damit die Durchblutung einfach sich verbessert. Oder eben als Nebenwirkung von dem Minoxidil, das kennen ja viele Leute, als Spray einfach im Internet bestellen und nutzen. Ist eine Nebenwirkung von diesem Blutdruckmedikamente, dazu führt, dass die dass einfach mehr Haar entsteht, ja, also ein Haarwachstum sich da einstellt, wenn Haare da sind. Und wenn wir jetzt über Geheimratsecken sprechen, die sich langsam entwickeln, nicht da sind, oder auch, sage ich mal, ältere Menschen, die dann vermehrt Haarausfall haben, aber noch Haare da sind, haben wir gute Erfahrungen gemacht mit PRP, also wo wir dann vom Blut einfach das Blut nehmen, entsprechenden Serumanteil raussuchen, das nochmal zentrifugieren, dass wir den Anteil haben, wo sehr viele Faktoren im Eigenblut da sind, die dann lokal mit Wachstumsfaktoren vor Ort helfen. Und wenn man das relativ konsequent über ein halbes Jahr macht, einmal im Monat und dann danach einmal im halben Jahr, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht und die ich auch wirklich erfolgreich behandelt habe, führt es dazu, dass im Haarwachstum angeregt wird, wo Haare sind und auch das Zurückgehen oder Haarverlust minimiert wird. Mhm. Ja, ist aber jetzt keine Methode, wo man sagt, das ersetzt eine Haartransplantation oder wachsen Haare, das wäre wirklich übertrieben. Mhm. Hat hatten wenig Effekt. Aus meiner Sicht, wenn die Haare noch da sind, einen sehr guten wenig Effekt. Aber ist jetzt auch keine Revolution, dass auf einmal Haare wachsen. Mhm. Darum muss man ganz realistisch das so sehen.
Okay. Gut, für mich war der erste Teil oder ist der erste Teil damit erstmal abgeschlossen, obwohl ich ja sagte, wir könnten sicherlich noch über viele Behandlungsformen sprechen. Nichtsdestotrotz würde ich Ihnen auch noch in dem Zusammenhang ein paar andere Fragen stellen. Zum einen natürlich interessiert es mich, wie lange bleiben denn Ihre Patienten bei Ihnen? Sind das in der Regel alles ambulante Eingriffe oder muss man da auch ein, zwei, drei Tage im Klinikum bleiben unter Umständen?
Naja, aber dadurch, dass wir im städtischen Klinikum sind, ist das letztendlich fast vorgegeben, dass wir das alles ambulant machen müssen. Denn wenn ein Patient bei uns über Nacht bleibt, dann werden Kosten fällig, die Patienten eben einfach für Krankenhausunterbringung zuzahlen müssen, die also sehr, sehr hoch sind, was wir dem Patienten eigentlich nicht zumuten wollen. Sodass abgesehen von Nasenoperationen, also Rhinoplastiken, die dann immer meistens 3 Nächte bei uns bleiben, was dann auch wirklich in Narkose läuft und ein paar Stunden dauert und etwas, also kann man die Patienten nicht darum bitten, danach zu gehen. Mhm. Aber jetzt sage ich mal, alle Behandlungen, über die wir gesprochen haben, von Facelift über Augenlider werden ohne Narkose gemacht, Facelift dann schon in Narkose, aber auch noch ambulant. Und die anderen Eingriffe brauchen ohnehin keine Sedierung. Die werden also Faden und so, das wird auf dem Stuhl gemacht und das klappt gut, auch Botox oder so. Die meisten Behandlungen sind bei uns eigentlich wirklich ambulant.
Das Alter Ihrer Patienten ist ja wahrscheinlich auch eine große Spannbreite. Also abstehende Ohren im Kindesalter, das können ja schon, sagten ja Vorschulalter, bis hin nach oben sind da ja so gut wie keine Grenzen
gesetzt. Keine Grenzen gesetzt, nein, es gibt wirklich keine Grenzen dafür. Das typische Eingriffe werden eben in den entsprechenden typischen Alter gemacht, nicht? Also so Lippen vielleicht so einmal um 18 rum, dann nochmal um 40 rum, Facelift vielleicht ab 60 aufwärts, 55, 60 aufwärts, Laser ab 45 aufwärts. Also sind ganz gewisse Altersstufen, die dann entsprechende Verjüngung in dem entsprechenden Bereich oder Veränderung haben möchten. Rhinoplastiken auch meistens zwischen 18 und 35.
Ja. Wie ist die Geschlechterverteilung? Also ich würde jetzt tippen, mehr Frauen.
Aber es ist auch zunehmend Männer.
Also sicher. Ja?
Zunehmend Männer, das hat auch in allen Bereichen. Also man glaubt es gar nicht, wie viele Männer dann tatsächlich nach Facelift oder nach Rhinoplastik fragen und auch den Wunsch haben, dann eben entsprechend ästhetische Veränderungen ohne funktionelle Veränderungen zu haben. Das nimmt immer mehr zu. Auch im Botox-Bereich ist es übrigens sehr inkommen, dass auch Männer sich da behandeln lassen. In Faltenbehandlung mit Fadenlifting sind das eher Frauen. Die Männer lassen sich an den Bart wachsen. Im Doppelkinn beides, Männer und Frauen. Also eigentlich, ich würde sagen, 60-70% Frauen, aber 30-40% auch Männer.
Okay. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, das haben Sie auch gesagt, Sie operieren nicht alles. Also Sie sprechen mit Ihren Patienten vorher und beraten die. Das heißt, kommt es auch vor, dass Sie Operationen sogar ablehnen oder davon auch dringend abraten, weil Sie sagen, würde ich Ihnen einfach nicht empfehlen?
Gibt es sowas? Ja, das gibt es eigentlich immer wieder. Wenn die Patienten Vorstellungen haben, die ich mir nicht zutraue, sage ich es denen direkt, ich kenne da Leute, die das so machen, aber ich nicht und sage auch, da müssen sie vielleicht da oder dahin. Das kann auch international unterschiedlich sein. Sicher das, aber auch wenn ich davon ausgehe, dass die Patienten oder wenn ich das merke, dass sie unrealistische Erwartungen haben. Ich kann nicht garantieren, dass das Ergebnis so wird, wie sie das sich vorstellen. Es gibt ja Studien international, die besagen, dass nur 60% alle plastischen Behandlungen mit Zufriedenheit der Patienten einhergehen. Das heißt, es ist ja ein großes Kollektiv, eigentlich international, da dahinter sagt, das ist nicht perfekt. Und das muss man dem Patienten vorher sagen. Das sage ich denen auch. Es gibt immer wieder einen Unterschied zwischen dem, was sie sich vorstellen, was machbar ist. Das, was machbar ist, ich glaube, da habe ich genug Erfahrung und kann das auch umsetzen. Es gibt auch wenige Fälle, wo ich sage, das habe ich mir anders vorgestellt, da muss man nochmal ran. Das ist aber wirklich. Die Fälle gibt's, aber die sind selten, sehr selten. Aber im Prinzip muss man sagen, dass man eigentlich sich bewusst sein muss, wenn ich dann nach der Operation im Spiegel reinschaue, sehe ich ein anderes Gesicht und damit muss ich klarkommen.
Das hat also auch einen psychologischen Aspekt, das Ganze, oder?
Damit fängt es ja an. Ne? Mhm. Wenn das nicht wäre, würden die Patienten erst gar nicht bei uns kommen. Aber das muss man dann auch weiterdenken. Denn wenn man eben was verändert, muss man, wie gesagt, wir haben ja damit angefangen, über Simulation vielleicht immer zeigen, was ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber die müssen ja dann auch mit dem Ergebnis leben. Und das ist halt wichtig, dass sie, sagen wir, genügend Abstand von Perfektionismus nehmen, damit sie dann auch mit dem Outcome der Operation auch zufrieden sind. Wenn man das nicht schafft, dann landet man immer bei Michael Jackson, der dann immer wieder sagt, so, das aber die Ecke noch und hier und nach und danach ist gar keine Nase mehr da. Das muss man, glaube ich, rechtzeitig auch vermeiden, so gut es geht.
Haben Sie denn solche Fälle in Ihrer Praxis? Also ich denke jetzt an in den letzten Jahren oder auch aktuell hat sich auch gerade durch die sozialen Medien bei jungen Menschen viel verändert. Die folgen irgendwelchen Influencern oder Pseudoprominenten, die ein gewisses Körperbild haben, vielleicht sogar aber auch Computer mit KI verändert haben. Das weiß man ja gar nicht, ob es echt ist oder nicht. Haben Sie solche Fälle in der Praxis, wo junge Menschen, Mädchen, Jungen zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte genauso aussehen wie XY Sie solche Gespräche führen und dann auch solchen Menschen sagen, Mensch, du siehst doch eigentlich wunderbar aus, also versuch doch dich in deinem Körper so zu lieben, wie du bist. Wie gehen Sie mit solchen Fällen
so eine, um? So eine Beratung dauert auch immer sehr lange. Deshalb habe ich ja dann auch extra entsprechend Zeit für solche Gespräche auch reserviert. Das ist dann auch so, dass man wirklich mit den Patienten, mit den Betroffenen wirklich einzelne Schritte durchgehen muss. Ne? Also ich zeige denen dann auch mal so Simulationen, sage, sie wollen doch nicht so aussehen. Wenn man das und das und das wegnimmt, was da rauskommt, das ist auch nicht möglich. Das ist nicht ihr Gesicht. Und sie wollen doch nicht jetzt so eine Nase haben. Man versucht dann auch mal einfach auf realistische Weise zu sagen, Mensch, das ist einfach hier, ist ein Hocker, das kann ich wegnehmen, ja. Aber wenn ich dann jetzt auch mal 5 Millimeter wegnehme, dann ist auch keine Nase zum Atmen mehr da. Dann ist auch drinnen kein Platz mehr. Und das macht dann auch keinen Spaß, wenn man nicht mehr atmen kann. Und dann sieht man vielleicht so asiatisch aus, wenn man jetzt bei ihrem Kopf so viel Nase wegnimmt. Ne? Und das muss man auch bedenken.
Also zu dem Phänotyp einfach nicht.
Richtig,
mehr
das auch. Passt ja auch. Ich meine, Nase ist ja nur ein Teil vom Gesicht. Das Ganze muss ja auch mitten im Gesicht passen. Und nicht jede Nase von irgendjemandem passt zu einem anderen. Ne? Das muss ja in Relation stehen zu Augen, zu Mittellinie von den Zähnen, zu Mittellinie vom Gesicht. Manchmal machen wir absichtlich auch eine leicht schiefe Nase, weil zum Beispiel rechte und linke Gesichtshälfte unterschiedlich groß sind. Und wenn man jetzt eine ganz große Gesichtshälfte hat, auf der rechten Seite, klein auf der linken und die Nase gerade ist, dann ist sie vollkommen gerade, aber absolut schief im Bild. Das darf man gar nicht machen. Da muss die Nase mal leicht nach links abweichen, weil die rechte Seite größer ist, damit das im Gesamtbild dann auch wirklich unauffällig erscheint. Das Ziel ist ja, dass man einfach nachher schaut und nicht sieht, dass die Nase operiert ist. Und nicht, dass die Nase gerade ist, sondern das Gesamtbild zählt. Und das muss man natürlich in jedem Fall mit dem Einzelnen, mit dem Patienten besprechen. Und wenn ich dann auch der Meinung bin, dass ich die Patienten jetzt nicht überreden kann, mich zu akzeptieren, schicke ich die auch zu Kollegen. Sag ich auch mal, holen sich eine Zweitmeinung, der und der, von dem hatte ich viel, fragen Sie den nochmal. Entweder können die das besser als ich, dann machen die das, oder wenn nicht, dann hat der Patient das vielleicht auch von mehreren Seiten gehört und da ist das Vertrauen, glaube ich, auch größer. Wenn mehrere wirklich Experten dann sagen, mach das lieber nicht.
Ja, aber ich finde, das ist ja auch nur ehrlich, wenn man als Arzt dann sagt, entweder traue ich mir nicht zu oder bin ich nicht von überzeugt, als wenn man dann manch ein Kollege vielleicht dann nur denkt, naja, ich mach's halt so gut ich kann und hab halt dran verdient. Also das kann ja nicht gut. Der Ansatz sein.
Wir sind ja ein städtisches Klinikum, also darum geht es nicht, sondern uns geht es eigentlich darum, dass die Patienten am Ende doch zufrieden sind. Das ist ja auch ein Wunsch, den viele Wolfsburger und mehr Menschen aus der Region haben, die weit wegfahren müssen, um das zu machen. Wir bieten das ja hier genauso an. Ist eine Leistung, den wir auch gerne anbieten. Aber am Ende, was für mich persönlich zählt, ist, möglichst viel Anteil an zufriedenen Patienten zu haben. Und das können sie nicht machen, indem sie jeden operieren, sondern man muss, und das ist meine Aufgabe, und das gelingt mir aber auch nicht immer, aber ich versuche es so gut es geht, ganz vornherein einzuschätzen, kann ich hier das so bewirken, kann ich das so ändern, so operieren, dass hinterher dieser Patient zufrieden ist. Und nur das, wo ich davon überzeugt bin, ich habe eine Chance, also wirklich realistische Chance, sehr wahrscheinlich kann ich das so umsetzen, dass er dass der oder der Patient, die Patientin damit zufrieden ist, nur das biete ich an. Und wenn ich der Meinung bin, ja, sie will das unbedingt so, er will das unbedingt so, aber das Ergebnis wird sicher nur kurzzeitig für Erhellung sorgen, aber danach sieht es dann eben nicht natürlich aus und längerfristig wird es ihm oder ihn nicht bringen, dann sage ich auch, ich bin da out, ich mache das nicht.
Das heißt, wenn jetzt ein Paar zu Ihnen kommen würde, wo er sagt, ich möchte aber, dass meine Frau so aussieht, wie ich das möchte, oder umgekehrt, die Frau sagt, ich möchte aber die Nase von meinem Mann anders haben.
Ich würde die an Partnervermittlung schicken, damit sie dann entsprechend Partner finden. Das muss man nicht in OP so erklären.
Ja, okay, das meine ich. Ja, ja, sehr, sehr gut. Haben wir eine Menge besprochen. Am Ende wollte ich Sie trotzdem noch mal einmal auf das Thema Geld ansprechen.
Ja.
Also gehört ja auch dazu, zu dem Thema. Zum einen muss man festhalten, die meisten Leistungen, was das Thema Schönheitsoperationen angeht, sind Privatleistungen, die diejenigen erbringen müssen, wenn jetzt keine unbedingt eine medizinische Indikation vorliegt.
Richtig. Also die medizinischen Leistungen sind ja medizinische Leistungen. Ästhetische Operationen werden von Kassen nicht getragen. Dafür sind die Kassen auch nicht da. Nicht, dass heißende Gesundheitskassen und die sollen dann entsprechend auch nur kranke Menschen wieder gesund machen. So dass die meisten Eingriffe, die wir anbieten, tatsächlich auch zahlungspflichtig sind für den Patienten, die nicht bei Kasse erstattet werden.
Und wenn wir da jetzt einmal ein Beispiel rausgreifen, das ist ja immer sehr individuell, aber sagen wir mal, wir machen eine Schönheitsoperation an der Nase. Können Sie da mal so einen Richtwert, wo das landet, so von bis, können Sie das
also
nennen?
Also wir sind ja jetzt im Sommer 24, wenn jemand sich dieses dann in einem Jahr anhört, gibt es ja dann durch Inflation schon andere Zahlen. Zurzeit würde ich jetzt sagen, so eine Rhinoplastik sind etwa 3.250 Euro. Wenn man jetzt eine Full-Face-Laser-Behandlung haben möchte, sind pro Region 150 Euro fürs ganze Gesicht, 550 Euro. Wenn man jetzt Botox-Behandlung hat, so pro Region 250, wenn man mehrere Regionen wählt, dann wird es auch deutlich günstiger. Fahnenlifting pro Fahnen ungefähr 120 Euro, also so Richtlinien. Und man braucht dann pro Seite 5-6 Fäden, also da ist man sofort irgendwie schon bei, je nachdem wie viel man haben möchte, schon bei ein paar hundert Euro bis 1.000 Euro.
Aber
ungefähr. Und das ist sehr unterschiedlich, ne? Oberlider, Unterlider, 1800, Unterlider 2,5 oder so. Das ist immer sehr unterschiedlich und sehr, sehr individuell, ne? Wenn es kann ja sein, dass jemand sagt, so, ich will aber meine Nasenspitze gar nicht anfassen, nur reingehen, ein bisschen schleifen, mehr nicht, dann wird es halt günstiger, ja. Oder jemand will einfach nur eine ganz komplexe Nase, die dann schon dreimal voroperiert ist, behandelt haben, dann wird es teurer. Das ist sehr individuell. Aber das sind so ungefähr die Richtpreise.
Aber es ist ja gut investiertes Geld in einen selbst, in seine Schönheit. Wenn man überlegt, was ein Lackschaden am Auto kostet.
Ja, ja. Ja, vor allen Dingen ist das ja, das finanziert auch unser Klinikum. Darf man ja auch nicht vergessen, dass das Geld ja ist ja sowas wie eine Lotterie. Ne? Wir investieren es ja dann in unseren Tumorpatienten, die schlecht hören. Ne? Sonst wie finanzieren damit ja auch das Klinikum, sowohl das Personal als auch die Gerätschaften, die man ja auch nicht nur für ästhetische und plastische Chirurgie braucht, sondern wir setzen die Geräte ja überall ein, ne? wie ich vorhin gesagt habe. Und das ist, glaube ich, schon, da habe ich dann auch ein gutes Gewissen, muss ich sagen. Ja, ich persönlich zumindest.
Nein, kann ich auch verstehen. Gehört ja dazu, klar.
Ja.
Also profitieren dann auch wieder andere Patienten von.
So ist das System aufgebaut.
Prima. Professor Majdani, ich sage schon mal vielen Dank zu dem Thema.
Ja, ich freue mich, dass ich hier dabei sein durfte. Es war mir eine Freude, dann auch nochmal mit Ihnen nochmal einen Podcast zu machen und ist immer sehr kurzweilig.
Ne? Das freut mich. Wieder einmal kann man sagen, weil wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, und das sind einige, wie ich weiß, der hat mitbekommen, dass wir schon dreimal miteinander vorher gesprochen haben. Einmal war es zum Thema Allergien, ist momentan im Sommer immer noch aktuell, kann man auch gerne nochmal reinhören in Folge 6 und kommt ja alle Jahre wieder. Der Podcast ist ja immer abzuhören. Zum Thema Schwindel gibt es auch ganz unterschiedliche Ursachen, Symptome, haben wir auch drüber gesprochen, zusammen mit Ihrem Kollegen Dr. Schangür auch. Und das Thema, ich höre schlecht, was kann ich tun, haben wir auch schon besprochen, weil auch da sind Sie Experte, was das Thema gutes oder je nachdem schlechtes Hören angeht. Also Sie haben schon viel Expertise hier in unseren Podcast eingebracht und auch dafür nochmal vielen Dank.
Gern geschehen. HNO ist eben einfach der komplette Kopfsensorik und Motorik übernimmt. Da ist alles eben drin. Da werden wir uns vielleicht nochmal irgendwann nochmal zu anderen ähnlichen Themen treffen und hören. Aber ich bedanke mich schon mal, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Professor Dr. Manjtani, und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, alle Podcasts finden Sie unter wolfsburgernachrichten.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.